Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, alle, die zuhören. Das ist wieder eine Sondersendung, eine Montagssendung nach einem Feiertag. Und das Thema liegt uns allen drei, die hier versammelt sind, glaube ich, besonders gut. Denn wir haben es richtig schön mitgemacht in unserem Leben, vom Anfang bis zu heute. Und zwar soll es um Kommunikation gehen. Was immer man unter Kommunikation versteht, ein Wort, was am Anfang vielleicht ein bisschen schwer war, sich zu merken. Man sagte einfach nur telefonieren, mehr konnte man damals nicht. Wie war es denn bei dir, Wolfgang?
Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
Aha. Da kenne ich sogar die Antwort drauf.
Dann antworte.
Die Sonne ist nicht aus Kupfer.
So, also, das ist unser Thema, das heißt die Entwicklung der Kommunikation, und zwar jede Art der Kommunikation. Viele kennen das ja aus ihren alten Indianerbüchern oder sowas, die haben mit Rauchzeichen damals angefangen, das haben die also Wölkchen und Feuer gemacht und dann mit einer Decke abgedeckt und dann wölkchenweise diese Informationen an den Himmel geschickt und die konnte man aus weiter Entfernung sehen. Allerdings nur bei Tag.
Da habe ich eine Story dazu, also eine ganz verrückte Story. Und zwar liegt die in Kanada. Da ging es um diese Feuerzeichen, die ja früher,
Rauchzeichen,
die Indianer zwischen den Stämmen gemacht haben. Jetzt leben die in Reservaten. Die Reservate sind weit, weit auseinander. Da würde kein Auge reichen und auch kein Fernrohr reichen, um die Rauchzeichen zu sehen. Die hatten schon 1985 oder 86 eine Satellitenstrecke und haben dann Rauchzeichen gemacht.
Über die Satellitenstrecke?
Über die Satellitenstrecke. Also die haben eine Kamera über die Satellitenstrecke und die anderen haben das gesehen. Der andere Stamm.
Der 1. April ist vorbei, ja?
Nein. Ich hatte einen Film gehabt. Ich habe den Film gezeigt. Und die Regierung hat dafür gesorgt, dass diese Strecke finanziert wurde. Weil es sollte die alte Kultur sollte erhalten bleiben. Also es gibt schon.
Zeichen über eine Satellitenstrecke. Wann hat's denn eigentlich angefangen? Wer geht weiter zurück?
Die alten Ägypter, die alten Römer, die kannten auch schon Datenverkehr oder Informationsaustausch über weite Strecken. Der Limes, der damals nicht hier im Norden war, der im Süden war, in der Sahara, da hatten die einzelnen Posten so Wachtürme stehen und die haben sich untereinander über Lichtzeichen verständigt nachts oder tagsüber mit Spiegelzeichen.
Wir hatten aber kein besonders gutes System. Da ist nicht viel übergeblieben von den Sachen, von diesen optischen Zeichen. Die haben mehr mit Reitern gearbeitet.
Ja, wenn es aber darum ging...
Und Läufern gearbeitet.
Ja gut, aber das ist für komplexe Informationen. Ja. Aber wenn nur sagt, hier kommt jetzt ein Angriff oder irgendwas oder guten Tag sagen und man will weite Strecken schnell überwinden, dann ist natürlich ein Lichtzeichen schneller als ein Reiter.
Ja, ich weiß, dass Sie gerne Iren genommen haben. Die Iren, die liefen am Tag 120 Kilometer. Mhm. Und die waren also berühmt dafür, für ihre 120 Kilometer. Während die Pferde, die musste man nach 15 Kilometer wechseln. Das war also schon eine tolle Sache.
Gut, aber auch die Chronographen, die haben mir nun einiges dazu beigetragen, dass Informationen schnell über eine große Entfernung weitergegeben wurde, quasi über Relaisstellen.
Chronographen, wo fängst du da an mit den Chronographen?
Ja,
auch Morse oder?
Zum Beispiel, ja.
Ja gut, vorher war noch Napoleon mit seinen Pfählen, die er überall aufgestellt hatte.
Das war die Chapsche Telegrafie.
Ja. Das waren, ja.
Die waren ungefähr 5000 Kilometer in Europa.
Die war auch drahtlos.
Die damit verbunden waren. Das war eine Stunde, hat man ausgerechnet, eine Stunde von Paris bis nach Marseille. Mhm. Und das sind 1000 Kilometer, immerhin.
Das
so
war ganz erstaunlich. Damit konnte man auch komplexe Informationen übertragen, aber bei schlechtem Wetter oder nachts ging es nicht.
Nee, da könnte man heute vielleicht mit beleuchteten Balken machen. Also man muss sich das vorstellen, die Kirchtürme, die hohen Gebäude, die hatten da so einen Stamm nach oben und an dem Stamm war ein Querstamm und an dem Querstamm, an den Enden war nochmal ein kleiner und das konnte man in 256, seltsamerweise kommt da schon die Zahl her, in 256 Stellungen, verschiedene Stellungen.
Ja.
Da gab es ein Codebuch in Paris und ein Codebuch in Marseille. Und dazwischen, das wäre eine wahre Wonne gewesen für Hacker, da zu gucken, da das, was könnte das bedeuten, aber scheinbar gab es die damals noch nicht, denn es ist nichts bekannt geworden, dass der Code bekannt geworden ist. Aber das war schon, das hat Napoleon geholfen, immer schneller zu sein mit seinem Wissen, wie das mit den militärischen Truppen aussieht. Also es gab auch eine, von Mainz bis Paris gab es auch eine Strecke. Und dann kamen ja nachher die Deutschen dazu, die haben dann das ein bisschen variiert, die mussten das ein bisschen variieren, die haben dann, glaube ich, 3 Balken da dran gemacht.
Und da gibt es ja noch einige davon.
Von Koblenz bis nach Berlin gab es da eine Strecke und hier in Flittert, hier bei Leverkusen, gibt es noch so eine Station, die man die besuchen
kann. Die kann auch noch betätigt werden.
Also. Ja, und dann kommen wir das, was du schon sagtest, dann was ganz berühmt ist heute noch, der Herr Morse. Mhm. Damals die dankbarsten Abnehmer dafür waren übrigens die Börsenfritzen, die im Westen der Staaten saßen. Die Finanzzentrum war damals schon New York. Und das wurde dann einfach per Funk oder per Morse-Telegraph übermittelt.
Ja, erstmal war es ja drahtgebunden am Anfang. Ja?
Drahtgebunden, ja.
So, und man hat also Leitungen gelegt und hat einfach dann Strom durchgeschickt oder nicht.
Das waren die Leitungen entlang der Eisenbahn, die konnten damit gelegt werden.
Ja, und... Und dann konnte man an dem anderen Ende der Strecke, da hat man am Anfang einfach ein Lämpchen gehabt, später konnte es sogar aufgezeichnet werden, da lief eine Rolle mit Papier und ein Stift und dieser Stift, der wurde über eine Magnetspule auf das Papier, auf die Rolle gedrückt und da wurden dann kurze und lange Striche aufgezeichnet und das konnte man dann eben lesen.
Normalerweise kommt kein Western aus ohne Telegrafenstation, da sitzen die immer und... Und dann,
das war eben der Ticker.
Ja, der Ticker. Also der, ich weiß, dass es geht so mehr um, dass die Motivation für den Samuel Morse hätte darin bestanden, sowas zu erfinden, weil er vom Osten in den Westen gefahren ist. Seine Frau ist zu Hause gestorben und die Nachricht hat länger als 5 Tage gedauert. Und das schien ihm doch ein bisschen lange, bis er das erfahren hat. Und dann hat er sich dran gesetzt und hat dann dieses Morse-Verfahren entwickelt und das auch erfolgreich umgesetzt, denn das hält ja fast bis heute noch. Das Morse-Alphabet ist ja heute noch bei den Funkamateuren noch ständig dabei. Ne?
Ja, bei den Kommerziellen ist es nach und nach verschwunden, aber es hat gerade im Funkbereich einen riesigen Vorteil. Man kann mit relativ wenig Sendeleistung große Entfernungen überbrücken, weil der Träger ja ganz schmal ist, ganz anders als bei Sprache oder bei Musik, wo man einen sehr komplexen, sehr breiten Träger haben muss. Und deswegen sind einfach nur diese Signale, also Träger da oder nicht, oder wenn man es denn direkt schön besser hören will, auch mit Ton, die sind also sehr energieeffizient. Das ist ein sehr gutes Verfahren. Aber es wird immer weiter zurückgedrängt, weil unsere Kommunikation heute ganz anders ist. Aber wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen.
Morse ist auch schon ein digitales Verfahren.
Ja.
Und deswegen unanfälliger als analoge Verfahren.
Ja, digital ist es nicht.
An-aus.
Nein. Lang, kurz.
Du hast auch noch Zeitkodierung da drin.
Ach so, ja.
Ja, du hast also, ist das Signal da und ist es kurz oder lang oder ist es nicht da? Du hast also 3 Informationen letztendlich.
3 Bit. Ja, ich meine, wir könnten in der Vergangenheit bleiben, da könnten wir 5 Stunden voll machen damit. Es gab so viele Bewegungen, die Kommunikation. Es gab auch eine, an die denke ich immer ganz gerne, aus dem Jahre 1809. Die war von einem sogenannten Professor von Zwömmering. Der hatte die Idee, ich nehme so eine Art kleines Aquarium, dünnes Aquarium, mache da 26 Stifte rein und einen gemeinsamen Stift, also 27 Stifte rein und mache da Wasser rein und nehme einen Salzstreuer und mache das ein bisschen salzig und so weiter. Und alle kennen wir den Elektrolyseversuch aus der Schulzeit. Wenn ich jetzt Stift 1 und den gemeinsamen Stift mit einer Spannung versehe, da fängt es da drin an zu blubbern. Also da entsteht eine Zersetzung und Sauerstoff und Wasserstoff, wissen wir ja alle. Und da, wo es am meisten blubbert, das ist die Sauerstofferzeugung, da gucke ich hin, da drunter steht ein A und dann der nächste Stift, da steht ein C und daraus mache ich dann die Nachricht. Mhm. Vorteil ist, es ging auch in der Dunkelheit. Wann es blubbert, ist da egal.
Ja, man brauchte mehr Leitung.
Aber Nachteil war, du musstest Leitung mit 26 Strippen, Multiplexing kannte er noch nicht. Und deshalb ist es nie wirtschaftlich etwas geworden, denn man hätte dicke, dicke Leitungen von A nach B ziehen müssen.
Aber die hatten damals schon Blubberwasser, toll.
Ja.
Ja, also von der Blubberwasserkommunikation, ich würde ganz gerne mal auf die Anfänge der Kommunikation kommen, die unsere Sprache übertragen konnte. Also ich möchte zurückkommen auf den Gurkensalat. Ja. Warum Philipp, hat man damals eigentlich so einen merkwürdigen Satz geprägt und wer war das? Wer weiß das?
Das war Reis.
Ja. Philipp.
Philipp. Der Reis. Philipp war das.
Mhm. Der Satz war ganz einfach so, dass man nicht von selbst drauf kommen kann.
Also dass der andere den nicht erraten konnte. Ja. Deswegen hat man so einen Schwachsinn da erzählt. Ja, und das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Man hat ein Mikrofon genommen und das waren damals rein ohmsche Mikrofone. Das heißt, die haben ihren Widerstand geändert, wenn die Membran sich bewegt hat. Sowas haben wir noch lange, lange Zeit in unseren Telefonen gehabt, die sogenannten Kohle-Mikrofone.
Kohle-Mikrofone, da war Kohlegranulat drin, das wurde erschüttert und dadurch änderte sich der Widerstand.
Ja, und auf der anderen Seite hat man das, eine Schwingspule gehabt und davor eine Membran und da wurde das wieder zurückverwandelt. Ja. Ein sehr, sehr einfaches
das
Prinzip.
Das Ganze ging ohne Verstärker im Ursprung, es wurde nur einfach eine Spannung angelegt und das war's.
Also ich habe da irgend so ein Bild im Kopf, also das, die Membran war eine Schweinsblase, die man da gespannt hat. Und der Kopfhörer oder der Lautsprecher war eine Geige irgendwo, die man zum Schwingen gebracht hat.
Ja, die ersten Versuche hat man mit der Geige gemacht. Ja.
Und es muss ja toll gewesen sein. Ne? Ja. Muss toll gewesen sein. Also ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich habe da unheimlich gerne mitgespielt. An der Streichholzschachtel, die mit den Kohlestäben aus den Batterien klein gehauen.
Diese Flachbatterien.
Diese Flachbatterien, die Kohlestäbe rausgenommen, klein gehauen. Ja. Die Kohle, den Kohlekries quasi in die Streichholzschachtel, zwei Stricknadeln dadurch und dann mit der Strippe irgendwo auf den Kopfhörer. Mhm. Und dann konnte man im nächsten Zimmer, auch wenn man ganz leise gesprochen, hallo, das Pferd frisst keinen Kartoffelsalat, konnte der andere, kam dann in die Tür rein und sagte, was für ein Blödsinn erzählt. Also das war toll. Mhm. Ich fand das toll.
Ja, man konnte sogar, wenn man so eine Flachbatterie hatte, diese Mittelpole herausziehen, diese Kohlestäbe, und sie einfach nur zwei hinlegen und ein Quer darüber.
Und dann auf eine Zigarrenkiste.
Zigarrenkiste. Ja, und selbst das hat als Mikrofon funktioniert und funktioniert auch heute noch.
Ja, klar. Und ich meine, die Vorgänger waren natürlich das Dosentelefon.
Das hat man aber nicht über größere Entfernungen einsetzen können.
Ich habe das getestet. Ich wollte sogar um die Ecke telefonieren damit. Das ging so ein bisschen, aber nicht besonders gut.
Hättest du ein Dosentelefonverstärker gebraucht?
Ja, genau.
Eine Relaisstation hättest du gebraucht.
Nur das waren Stunden, die wir damit verbracht haben. Und das war voller Kreativität, muss man sagen.
Die waren denn, wenn die über die Grundstücksgrenze hinausgingen, sogar illegal.
Ja, genau.
Aber das Bedürfnis ist ja eigentlich da, dass wir nahezu ohne Zeitverlust miteinander kommunizieren können, von jedem Ort, wo wir uns aufhalten, zu jedem Ort, wo wir einen Kommunikationspartner haben. Ja. Aber es war am Anfang schon ganz schön merkwürdig, wenn ich mir so alte Filme ansehe. Damals sind die Leute, wenn sie telefonieren wollten, da haben sie sich ihren feinsten Anzug angezogen und den Hut aufgesetzt und
Krawatte
und sind an den Fernsprechapparat gegangen. Man hatte ja noch keinen selbst zu Hause in der Wohnung, sondern das war in einem Amt, in einem Postamt zum Beispiel. Und dort hat man dann letztendlich stramm gestanden. Ja? Da hat sich keiner irgendwo auf dem Sofa rumgelümmelt und irgend mit jemand anderem gesprochen, sondern man hat tatsächlich das zu einem gesellschaftlichen Ereignis gemacht, wenn man mit jemandem telefoniert hat. Und wenn die Leute dann mit ihrem Chef telefoniert haben, dann haben sie wirklich stramm gestanden.
Das war ja auch noch Stelle stand oben.
Das ging ja auch noch ein bisschen anders. Man hat ja nicht einfach einen angerufen, sondern man drehte an der Kurbel das Fräulein vom Amt. Den Namen gibt es ja heute noch. Das hat sich dann gemeldet. Wen möchten Sie haben? Und das hat die Verbindung hergestellt, indem sie Bananenstecker einsteckte, weil nämlich wirklich ein Stromkreis geschlossen werden musste zwischen den beiden Stellen.
Ja. Die hat dann da wirklich an so einem großen Feld gestöpselt und hat Verbindungen hergestellt.
Und das hat auch lange zu dem Irrweg natürlich auch geführt, den man heute erkennt, dass diese sternförmige Verbindung natürlich ausgesprochen aufwendig ist. Denn für jeden Teilnehmer musste im Amt eine Möglichkeit geschaltet werden, dass der gestöpselt werden konnte und dann nachher automatisch mit einem Drehwähler, dass der verbunden werden konnte mit einem anderen. Und heute würde man das, und das merken wir ja überall, heute ist das alles IP, Da macht man das nach dem Internetprotokoll.
Ja, mit Datenpaketen.
Und Datenpaketen. Und keiner hat mehr diesen teuren eigenen Anschluss, denn im Amt steckt von mir noch eine ISDN-Klamotte irgendwo drin. Hm. Oder eine Digitalisierung meiner analogen Stimme, die da ankommt. Und das will man abschaffen. 2012, habe ich mal so gehört.
Wird
die Telekom damit anfangen. Die Holländer haben, glaube ich, schon angefangen damit, das abzuschaffen. Da gibt es eben keine gestöpselte Telefonie
mehr. Gut, aber diese analoge Telefonie, die ist ja nun äußerst ineffizient. Du hast jetzt schon einen der wichtigen Gründe genannt. Früher brauchte man von jedem Teilnehmer, also von jedem Haus, wo ein Telefon sein sollte, bis zu dem Amt, wo gestöpselt wurde, wo die Verbindung von Hand mechanisch hergestellt wurde, die elektrische, eine Leitung. Und das ist ja nun ineffizient bis zum geht nicht mehr. Das konnte man sich nicht mehr leisten.
Das ist ja nur die Last Mile, die, wie das ja heute heißt. Es musste aber auch zwischen den Verbindungsstellen mussten genügend Leitungen liegen, damit man die Verbindung herstellen konnte. Denn es reichte nicht an einer Seite zu stecken, wenn man von Köln nach Düsseldorf telefonierte, sondern in Düsseldorf kam ja auch der Teilnehmer irgendwo auf einem
Amt. Da war wieder das Fräulein, ja.
Da war wieder das Fräulein vom Amt. Also mussten die auf beiden Seiten gesteckt werden und zwischen den beiden. Die Weitverbindung musste natürlich auch ein entsprechend dicker Kabelbaum sein, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und wir kennen das, also ich kenne es noch aus der Kindheit, ihr seid ja was jünger als ich, dass denn einfach denn keine Verbindung möglich war zu einer anderen Stadt, weil alle Leitungen belegt waren.
Ja.
Da kamen denn alle Leitungen sind belegt. Wir können sie im Moment nicht weiter verbinden. Ja.
Es gab auch so Fernsehabende, gab es, wo alles lahmgelegt wurde, weil man irgendwas anrufen konnte. Dann haben versucht, alle anzurufen und dann hieß es dann wieder, Hannover liegt lahm oder irgend sowas, geht nichts mehr. Und dann gab es ja auch die Zeit, wo man ein Telefon bestellte und man hat keins gekriegt.
Ja.
Hallo, das waren zu wenig Leitungen. Oder man hat ein Telefon sich teilen müssen mit seinem Nachbarn in der Stadt.
Ja, im ländlichen Bereich auch.
Da auch, ja. Mhm. Das war Wahnsinn.
Aber bis zu diesem Zeitpunkt, also 50er, 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts herum, hat man im Grunde genommen ja nur fernmündlich kommuniziert. Daten austauschen über diese Leitungen, das waren extreme Sonderfälle. Da hat man extra Leitungen gebraucht, um Computer miteinander zu verbinden.
Es gab aber zu der Zeit auch schon sehr früh eine andere Datenaustausch, und zwar das Fax. Das gab es relativ früh.
Aber nicht in den 50er, 60er Jahren. Ja, davor hat man den Fernschreiber gehabt.
Den Fernschreiber.
Nein, ich habe das Fax zum ersten Mal gesehen, als ich in der Volksschule damals noch war. Also vor 1960 war das. Da konnte man zur Post gehen, konnte ein Stück Papier abgeben. Die hatten so einen Trommelscanner denn da, der wurde aufgespannt und wurde digitalisiert. Und auf der anderen Seite kam das raus. Und wurde dann ausgeliefert, wird dann vom Zusteller ausgeliefert.
Das wurde 1938, glaube ich, erfunden.
Ja, das ist also ein Vorläufer des Faxgerätes gewesen. Mhm. Die eigentlichen Faxgeräte kamen dann viel später.
Die kamen viel später.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, irgendwann hat man dann Akustikkoppler gehabt. Das heißt, das waren irgendwelche Geräte, da konnte man einen Telefonhörer drauflegen. Und da war ein Mikrofon und ein kleiner Lautsprecher drin und man musste den Hörer dann quasi seitenverkehrt drauflegen, Mikrofon zu Lautsprecher und Lautsprecher zu Mikrofon. Und dann wurden quasi vom Computer aus Daten zu dem Akustikkoppler geschickt. Der wandelte diese in Töne um und die wurden per Telefon über die normale WLAN-Leitung übertragen zu jemand anderem. Das war dann so der Anfang
eigentlich. So mit 300 Volt.
Ja, der Anfang der Telekommunikation, der Datenkommunikation.
Ich weiß, dass ich mir meinen ersten Akustikkoppler aus den USA mitgebracht habe. Das war damals hier noch illegal in Deutschland. Und da habe ich ganz illegal an der Post vorbei Datenübertragung gemacht.
Nur die Post konnte nie richtig erklären, warum das eigentlich illegal sein soll. Die sagten irgendwas mit Echosperren, die würden die Echosperren ausschalten.
Ich habe nie anders kommuniziert als illegal. Aber gut, es ist einfach unsinnig. Die haben auch davon gesprochen später, dass die zugelassen sein mussten, weil man sonst hätte zu hohe Pegel in das Postnetz akustisch gekoppelt einspielen können und dann hätten
aber schreien darfst du, ne?
Ja, das durfte man ja. Ja, also gut, ich meine, das war alles in Entwicklung, keiner wusste, worum es geht. Und diese Restriktionen, dafür ist Deutschland ja bekannt. Nicht nur in Deutschland war es so, auch in anderen Ländern, muss man sagen.
Interessanterweise war es so, dass damals beim FTZ, so hieß das ja, Funktechnische Zentralamt, die für die Zulassung zuständig waren, dass da schon sehr qualifizierte Leute saßen, die genau wussten, worum es ging, die sich aber gegen den riesen Beamtenapparat, der in Verwaltung dahinter saß, einfach nicht durchsetzen konnten. Ich weiß, dass ich die erste 2 Megabit DSL-Strecke habe ich beim FTZ gesehen in Darmstadt.
Aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal sprechen, den Übergang vom Akustikkoppler dann zu einem Modem.
So, Ulrich Rode, der hat mir mal erzählt, er hat ein Interview geführt wegen des Akustikkopplers und hat einen hohen Beamten von der Post da gehabt. Und der hat gesagt, sagen Sie mir doch einfach mal, was wollten die Leute eigentlich damit? Das sagt eigentlich alles aus. Das sagt alles, was wollen die Leute eigentlich damit? Die Vorstellung war wohl ein bisschen borniert.
Es gibt auch Leute, die der Meinung waren, dass wir maximal 5 Großcomputer auf dieser Welt brauchen, die vom Fach waren. Also das war eben so. Das ist normale Entwicklung, glaube ich.
Das steht in einem Buch vom MIT sogar drin, eine Veröffentlichung aus den 50er Jahren.
Nur irgendwann die Akustikkoppler, da durfte man ja daneben nicht husten oder sprechen oder sowas. Ja. Dann hatte man Störungen. Dann kamen wirklich SIF-Zeichen auf der anderen Seite ran und das musste nochmal wiederholt gesendet werden. Das hat dann später die Software erkannt und gemacht. Aber man muss sich das überlegen. Ich übertrage Daten zu irgendjemanden, zu irgendeinem Rechner oder irgendwo hin. Und da muss es totenstill sein, damit keine Störungen entstehen. Mhm. So, und dann kamen eben die ersten Modems, die direkt angeschlossen werden konnten an die Postleitung. Natürlich mit Postzulassung.
Natürlich und mit Gebühren. 200 Baud und 1200 Baud Half-Duplex.
Und die konnte man direkt anschließen. Dann konnte man daneben brüllen und gut. Und es war schneller, muss man sagen, obwohl der Akustikkoppler später auch schneller geworden ist.
Schneller kann man also manchmal nicht sagen. Ich erinnere mich noch, dass ich einen kurzen Artikel, sagen wir mal, irgendjemandem schicken wollte. Dann hat man den angerufen. Dann hat man gesagt, ist dein Computer an? Was hast du denn für ein Terminal-Programm? Denn darum ging es ja nun auch. Man musste sich ja irgendwie auf die gleiche Ebene setzen. Dann sagt, ich habe X-Bums oder irgend sowas. Und dann hat man gesucht, dann nimmst du auch X-Bums. Und dann hat man gesagt, Achtung, ich sende.
Na, welches Protokoll hast du?
Und dann welches Protokoll? Und dann hat man festgestellt, da hast du nur ein Telefon. Da kannst du ja nicht mit dem weiter telefonieren. Ich sende jetzt, ich lege auf. So, und das hat dann mitunter den ganzen Vormittag gedauert, bis ein paar Sätze da weg waren. Also schneller ist relativ.
Ja gut, schneller insofern, als dass die Geschwindigkeit, die Übertragungsgeschwindigkeit höher war als beim Akustikkoppler.
Ja gut.
Aber die ganze Problematik, ich bin froh, dass du das gesagt hast.
Aber schneller wäre es gewesen, wenn ich ihm das diktiert hätte am Telefon.
Manche Sachen ja. Aber es ist ja nun wirklich so, das muss man sich mal vorstellen. Man hatte eine analoge Telefonleitung und man hat sich verabredet und der andere hat seinen Computer eingeschaltet. Dann hat man quasi das Protokoll ausgehandelt, mit dem man übertragen wollte. Und dann hat der andere seinen Computer starten müssen, dann musste das Gespräch beendet werden und der eine hat gesendet und der andere hat empfangen. Und gleichzeitig rückfragen ging nicht und telefonieren auch nicht. Und wenn das dann mal eine Stunde oder zwei gedauert hat, das war gang und gäbe, dann hat man hinterher angerufen und hat gesagt, hat's geklappt? Und dann hat er gesagt, nee, irgendwie bei mir ist das alles nicht angekommen. Und dann hat man wieder von vorne angefangen.
Und dann hatte man aber schon eine mächtige Telefonrichtung
das
gemacht,
kommt dazu,
wenn das weit weg war. Ja. Wenn das in München war, mit dem man kommuniziert hat.
Und dann gab es irgendwann diese Mailboxen, diese BBS, die man dann anrufen konnte und da konnte man seine Texte hinterlegen. Das ist im Prinzip sowas, die Vorläufer der E-Mail und des Internet.
Das war wirklich eine tolle
Szene damals. Ich meine, das war eine kleine Szene. Aber uns kam die unheimlich groß vor, denn es gab viele, die es gemacht haben.
Ja.
Denn wir waren ja auch einer der ersten, die eine Mailbox privat geliefert haben. Das war der Comcom. Der wurde millionenfach angerufen. Und dann sind wir umgezogen und dann war diese Nummer frei von dem Comcom. Und die hat dann irgendwann 4 Wochen später oder was, irgendeiner in Köln gekriegt. Der wurde nicht mehr, der wurde
immer angepfiffen.
Das war ja die Mailbox ist dann die Nummer verbrannt danach.
Ja.
Weil das steht dann in Büchern drin, das steht da drin und da drin. Und wenn man so eine Nummer erwischt, dann schläfst du nicht mehr ruhig.
Ja,
die
gut.
Also damals, du sagtest es, die Modems kamen dann auf. 300 Baud, erst 200 Baud, dann 300 Baud. Ich habe damals bei Tektronix gearbeitet und wir hatten grafische Terminals. Wir haben Grafik, Computergrafik mit 300 Baud-Modems gemacht.
Ach, nett.
Das war Vektorgrafik. Das war ein Speicherschirm, der speicherte auf der Bildröhre direkt, nicht im Memory, die war viel zu teuer. Und da wurde mit 300 Baud übertragen und die Übertragung der Vektoren war so optimiert, so aufgebaut, dass man im besten Fall, wenn es nur ein horizontaler Strich war, mit einem Byte auskam. Mhm. Und da gab es dann Programme, die liefen dann auf irgendwelchen PDPs, die optimierten die Grafiken so, dass möglichst wenig Bit oder Byte übertragen werden mussten, um so eine Grafik, um eine Zeichnung, um eine Konstruktionszeichnung oder sonst was zu übertragen.
Das hatten wir ja auch entwickelt, das hatten wir in unserem Comcom auch drin, Grafikkomprimierungsprogramm.
Ja.
Hat der Guido Dampf damals zusammengefummelt.
Ja, da haben wir in unserer 200-Minuten-Sendung nochmal drüber gesprochen. Ja. Wusste er gar nicht mehr. Ja, dann kam etwas und da hat der Kollege Back immer gesagt, ist sowas denn nötig?
Ja, das ist die Abkürzung von ISDN. Ist sowas denn nötig? Denn damals, als ISDN in den Köpfen war, da auf der Funkausstellung war die Eröffnung, da waren wir auch dabei gewesen, klang das alles sehr, sehr kompliziert und das klang alles sehr, sehr schnell, diese 64
Kilobit.
Man hatte 300 Baud, das sind 300
Kilo, 300 Bit
pro Sekunde und dann 64.000 Bit pro Sekunde. Und wenn man jetzt zurückblickt, ist das fürchterlich lahm. Das ist ja
wobei eigentlich lahm. ISDN der erste Schritt in die Digitalisierung unserer normalen Sprachkommunikation war. Denn man hat dann das, was wir in die Muschel reingesprochen haben, zerhackt, digitalisiert, komprimiert und dann in Blöcken übertragen. Und dann brauchten wir auch irgendwo, weil diese Blöcke wussten, wo sie herkommen, wo sie hin sollen, nicht mehr für jeden eine Leitung, sondern man konnte dann viele Teilnehmer damit zusammenschalten. Der Vorteil war natürlich das, was eben schon von euch angesprochen worden ist, dass wir dann auch mit der Telekommunikation, mit der Datenkommunikation schneller werden konnten. Aber diese 64 Kilobit, das war ja einfach die Bruttorate. Mhm. In Wirklichkeit waren wir ja wesentlich langsamer.
Ja gut, man konnte aber dann schon zwei Leitungen koppeln. Man kriegt normalerweise 128 Kilobit und das war schon richtig was verglichen mit dem, was man vorher hatte.
Ja.
Es war, glaube ich, war dann in 1978 die Einführung oder die Eröffnung von ISDN.
Ja,
und 92 hatte ich meinen ersten ISDN-Anschluss. Es war eine lange Zeit dazwischen. Es war immer Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung.
Und es fehlten Endgeräte.
Es fehlten Endgeräte, Faxgeräte waren ja unglaublich teuer in Farbe, weil man konnte ja auch in Farbe dann faxen. Es hatte, glaube ich, gar keiner, hat es einer gehabt? Ein ISDN-Faxgerät in Farbe?
Nein.
Das war viel zu teuer alles gewesen. Und die Endgeräte, die Telefone, alles war doppelt und dreifach so teuer wie die analoge Technologie. Ja. Aber wer was auf sich hielt, der hatte natürlich ISDN.
Der Vorteil war damals, ich weiß, als ich meinen ersten ISDN-Anschluss kriegte, so Mitte der 80er Jahre, da war der Vorteil, dass man mehrere Telefonnummern hatte. Man brauchte nicht mehr ganz viel verschiedene Leitungen, sondern man kriegte eine Leitung ins Haus, hatte zwei Leitungen, drei Telefonnummern, so war es damals. Und das war schon mal für uns damals eine große Erleichterung. Man konnte schon zu zweit telefonieren, hatte das Fax auf eine Extranummer legen, dann konnte der Computer auf eine Extranummer legen, der konnte dann auch angerufen werden, der Computer.
Ja. Ich weiß noch, wie das in der Szene dann rund ging, als es hieß, ja, du darfst ja bis zu 10 Telefonnummern haben und das kostet nichts. Da waren wir alle dabei und haben gesagt, 10 Telefonnummern her, ich hatte auch 10 Telefonnummern. Und hat mich jeder gefragt, was willst du mit 10 Telefonnummern? Ich sage, weiß ich nicht, aber es kostet ja nichts. Und also wer was auf sich hielt, der hat auf seiner Visitenkarte 10 Telefonnummern stehen. Nee, hatte ich nicht draufstehen auf der Visitenkarte.
Nee, das habe ich nicht. So große Visitenkarten hattest du damals nicht.
Das waren so Visitenbücher.
Eine Sache haben wir jetzt unterschlagen, BTX. BTX begann ja mal mit einem eigenen Protokoll, eigenständig. In Deutschland hat sich da nicht durchgesetzt, ist irgendwie kaputt gemurkst worden. Aber BTX selbst.
Es begann mit Brestel.
Ja, BTX selbst wurde dann, das war am Anfang
am
über
Anfang
eine
Brestel,
Leitung.
Das war der reine textorientierte englische Standard.
Da hast du aber eine spezielle Leitung nur dafür haben müssen, die natürlich auch entsprechend Geld gekostet hat.
Ja, und dann kam relativ schnell, ich glaube 1983 schon, nicht deckt. Da kam, ist das deckt? Nein, deckt ist doch das Telefon.
BTX kann man mal einzusagen, war in Frankreich sehr erfolgreich. Weil die französische Post was anderes gemacht hat.
Ja, die blieben aber bei Brestel.
Die haben den einfachen Standard genommen, haben den Leuten für ganz wenig Geld ein Terminal, Endgerät hingestellt und haben ein Telefonbuch darüber. Die haben gesagt, wir drucken keine Telefonbücher mehr, ihr habt das Ding elektronisch und deswegen waren die Datendienste in den Haushalten und wurden dann auch genutzt. Ja. Bei uns waren die Endgeräte teuer, Löwe waren das, glaube ich.
Ja.
Und die kosteten 2000 Mark oder 2500 Mark.
Am Anfang Löwe, ja, und Telefunken kam dann schon.
Aber der Mr. BTX, der Erik Danke, der lange Zeit BTX begleitet hat, der hat mir vor ein paar Jahren gesagt, aber es wurde ja nie ein kommerzieller Erfolg bei den Franzosen. Die haben immer drauf bezahlt bei ihrem Brestel-Telefon. Und mir sagen immer, es wäre so erfolgreich gewesen. Finanziell haben die immer drauf bezahlt, weil es war auch teuer für die Telefongesellschaft.
Aber
übrigens, ZEPT heißt der.
ZEPT heißt das, nicht DECT. Merkwürdigerweise ging da eine Entwicklung andersherum. Da hatte man erst eine Leitung und quasi ein Modem, so ein DBT03 an die Wand genagelt bekommen, was 1275 konnte. Und danach, das war am Anfang verboten,
konnte man... Das solltest du jetzt mal erklären, 1275. Der konnte in eine Richtung 1200 empfangen und 75
konnte ich selbst senden.
Da haben wir uns wahnsinnig drüber aufgeregt, weil wir galten ja scheinbar nichts. Wir hatten ja nichts zu sagen. Wir waren ja mit 75, konnten wir in die Leitung hineingeben und konnten 1200 runterholen. Und da waren wir wahnsinnig böse drüber.
Ja, die wenn man da Programme rüberschicken wollte.
Bemuttert uns, also hallo, wir haben nichts zu sagen, nur 75 Bit pro Sekunde und so. Da wurde schwer getobt. Da.
Ja, und das musste fest angeschlossen sein. Und irgendwann sind dann die ersten hingegangen und haben Akustikkoppler daran gehangen. Schwarz natürlich, wie üblich. Und dieser Akustikkoppler, später wurde es
schwarz,
offiziell...
Schwarz? Nee, man aber rot.
Na gut. Dieser Akustikkoppler hatte man dann später auch legalisiert. Man durfte das offiziell, hat eine Softwarekennung bekommen von der Post und konnte sich dann mit Akustikkoppler im BTX einwählen. Nur mal so darüber zu sprechen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, bis wir irgendwann dann das Internet gesehen haben, war es immer so, dass wir nur eine Sache zu einer Zeit über unsere Leitung schicken konnten. Wir konnten nur ein Programm laden. Wir konnten nur ein Programm ins Netz hochladen. Wir konnten aber nicht gleichzeitig mit einem Browser auf verschiedenen Seiten rumfummeln, konnten gleichzeitig E-Mails empfangen, die es damals noch gar nicht gab. Und andere Sachen, das ging gar nicht. Mehrere Kanäle, logische Kanäle, gleichzeitig auf eine Leitung war damals noch nicht denkbar.
Doch, die E-Mail gab es schon in abgewandelter Form. Die Benachrichtigung ging schon.
Die
kostete 10 Cent.
Ja.
Es gab daher gab es auch keinen Spam, weil 1 Million für 10 Cent, es wäre dann viel zu teuer gewesen. Ich meine ja, das wäre ja heute noch eine gute Methode, 1 Cent zu nehmen dafür, für einen Spam abzuwehren.
Na, also für E-Mails bezahlen sicherlich nicht. Spam ist ja eine ganz andere Geschichte. Das ist ein Thema für sich. Das ist ein Politikum und es ist auch nicht wirklich politisch oder wirtschaftlich gewollt, dass man keinen Spam mehr hat.
Spam kommt ja auch nicht aus der elektronischen Datenverarbeitung. Gab es auch schon davor den Begriff für die ganzen Postwurfsendungen, die man kriegt. Und die konnte man auch nicht abwehren. Und die müssen auch bezahlt werden, die Postwurfsendungen. Also ist eine Gebühr nicht unbedingt nur abweisend.
Naja, gut, dann kam irgendwann das Internet und alles wurde anders.
Das Internet ist an sich der Vorläufer. Das ARPANET ist ja schon relativ alt. Das gab es ja schon in den 60er Jahren. Das war von den Militärs für die Militärs.
58.
Das für die Militärs, Militärs entwickelt wurde.
Nein, das wurde nicht für die Militärs entwickelt. Das wird immer korportiert, aber das ist falsch. Das ist ein Kommunikationsnetz geworden im Auftrag der Militärs für universitären Datenverkehr für den Fall, dass mal irgendetwas, was auch immer passieren sollte. Also es hat nur Universitäten verbunden und keine Militärs.
Forschungseinrichtung.
Ja, Forschungseinrichtung.
Es hat Rechenzentren verbunden. Und man wollte verhindern, dass die Russen im Kalten Krieg mit einer Bombe, die da kommt, ein Rechenzentrum kaputt machen. Das ganze Wissen dieses Rechenzentrums ist dann hin und futsch und nicht mehr zurück.
Das war auch eine große Vorgabe des Internet, das heute noch läuft. Das ist ein autonomes Netz, das auch in Teilbereichen autonom weiterarbeiten kann. Ja, das im Falle eines Nuklearangriffs, wenn große Teile der Infrastruktur zerstört sind, der Rest immer noch weiterarbeiten kann. Von so her gesehen...
Schon militärisch gewesen, meine ich.
Ja, gut, geprägt durch den Kalten Krieg.
Das Wissenschaftliche kam nachher in den 70er und 80er Jahren.
Ja, gut.
Als IBM da drin steckte und so weiter.
Ja, dann wurden die ganzen Forschungseinrichtungen und Unis miteinander verbunden. Die Öffentlichkeit kam ja gar nicht drauf und dann haben eben die Forscher ihre Inhalte hin und her geschoben. Nicht nur die wissenschaftlichen, sondern auch die unterhaltenden.
Ja, und das war ziemlich kryptisch alles, was man da so eingeben musste. Und das, ich glaube, dann 92, als da im CERN, da der WWW, geboren wurde.
Ja, das Internet ist ja etwas anderes als die grafische Oberfläche, die wir heute sehen.
Ja, das WWW.
Das Internet ist an sich erstmal eine Kommunikationsstruktur.
Ja.
Das WWW kam ja hinterher dann oben drauf als.
Mit den meisten Sachen aus den 60er Jahren, ne?
Ja.
Also alle. Alle RFCs, die es da so gibt, als Anweisungen, wie das Internet zu klappen hat, das ist alles uralt
im
Grunde genommen. Aber gut.
Und zum großen Teil am Xerox Park entwickelt worden. Ne?
Von dir?
Nein, Xerox, Palo Alto Research Center von Xerox, des Druckerherstellers Xerox, der sehr viel in der Datenkommunikation damals gemacht hat.
Auch die Maus, glaube ich, erfunden. Ne?
Das war Stanford.
Stanford
Uni. Gut, die ist einen Berg runter. Wenn man oben von runter fährt, den Berg, dann kommt man nach Stanford an die Uni und da ist dann die Maus erfunden worden.
Ja, also ich meine, jetzt sind wir beim Internet. Sind wir jetzt schon am Ende?
Nee, wir sind ja noch nicht in die Luft gegangen.
Wir müssen ein bisschen die mobile Kommunikation jetzt reinziehen.
Ja, man sollte vielleicht ernst sagen, Internet, die eigentliche Revolution im Internet ist das, was der Wolfgang Rudolphs eben schon mal sagte, ist das Verteilen in Paketen, dass der Datenstrom nicht mehr von Point to Point ist, wie wir es vom Modem kannten, sondern dass wirklich alles zerhackt wird in kleine 1500 Byte lange Datenpakete. Die werden rumgeschickt, die haben wie einen Brief einen Absender und einen Empfänger und wir gehen dann irgendwie durch die Leitung und finden den. Und deswegen braucht man auch diese ganzen Router und Switches, die sind im Prinzip die Verkehrspolizisten im Internet, die Pakete verteilen. Denn die Struktur des Ethernet hat einen großen Nachteil. Es wird langsamer, je mehr Traffic drauf ist, weil man einfach losbrüllt. Und wenn man sich vorstellt, man hat einen großen Saal von Leuten und alle brüllen los, wenn sie irgendwas sagen wollen, dann ist plötzlich ein riesen Kauderwelsch da.
Cebit.
Ihr wart auf der Cebit.
Die Hallen.
Oh. Ja. 250.
Gut, aber das ist ja ein ganz, ganz anderes Thema. Das ist richtig, wie du das sagst.
Ja.
Und ist aber auch das Gefährliche dabei, weil da Pakete auch Wege gehen, die andere natürlich abhören können.
Ja,
das natürlich. Ist das Gefährliche. Ich kann nicht sagen, ich schicke von hier nach Paris direkt über die Post schicke ich ein Paket ab.
Nein, das kann man so nicht bauen im Internet. Dafür baut man dann eben virtuelle Tunnel auf, VPNs auf Virtual Private Networks, wo die Datenpakete verschlüsselt übertragen werden und in der Hoffnung, dass sie keiner, oder selbst wenn sie abfängt, sind die Algorithmen meist so gut, dass man sie nicht knacken kann.
Aber die Kommunikation war kabelgebunden. Nur der Traum von den Menschen war ja eigentlich immer, dass man immer und überall telefonieren kann. Und so ein Kabel hindert ja so ziemlich. Und da wurde die Idee des Funks. Viele Dienste, Polizei und ähnliche, auch Militär, haben sich ja schon sehr frühzeitig mit dem Thema Funk befasst. Und es gab auch Funkclubs. Im privaten Bereich, die sich als Automobilhilfsclubs, ich sag mal, getarnt haben. Die hatten dann Kurzwellengeräte und hatten auch eine Genehmigung dafür. Das, was heute so CB-Funk ist, wo man genehmigungsfrei arbeiten kann. Es gab auch kommerzielle Geräte. Wenn man eine Firma hatte, dann konnte man auch im UKW-Bereich Frequenzen zugewiesen bekommen und kommunizieren. Aber so die Kommunikation von jedem zu jedem, die fing eigentlich erst an mit dem A-Netz, mit dem Telefon.
Jedem zu jedem?
Naja gut, es war eine große finanzielle Hürde dazwischen.
Ja,
das war die eine Sache.
Das Telefon war teurer als das Auto.
Ja. Aber das A-Netz, das fing wieder so an, wie früher das Fräulein vom Amt.
Also
da hat man nämlich keine Wählscheibe gehabt oder Tastatur, sondern da hat man einen Hörer genommen und dann meldete sich das Fräulein vom Amt. Und dann hat man ihr gesagt, mit wem man denn sprechen wollte. Und dann musste man aber wissen, wo der sich aufhielt, weil Deutschland war in Teilbereiche aufgeteilt.
Süden, Mitte und Nord.
Und wenn man das wusste, dann wurde versucht, da eine Verbindung herzustellen. Aber eben nur in Deutschland, weil das eine nationale Lösung war.
Und jeder musste bezahlen. Das ist eine tolle Sache. Der Anrufer und der Angerufene.
Und der Kofferraum war halb belegt, weil da Riesenröhren, Verstärker, Geräte und so weiter da drin waren.
Man musste 50 Watt auf die Antenne bringen.
Ja,
damit man nach Siegen kam in der Mitte. Das war die Mitte.
Ja, aber man konnte auch in Holland von der Küste aus nach Deutschland telefonieren, auch wenn es verboten war. Mit 50 Watt ging es.
Also das war ja 1958. Es gab allerdings schon 40 Jahre vorher einen Versuch der Deutschen Reichsbahn. Die haben versucht, aus fahrenden Zügen raus zu telefonieren. Und in 26 wurde die erste Strecke Berlin-Hamburg in Zellen, da gab es Funkstationen, auf dem Dach war eine Antenne. Und die Gäste der ersten Klasse durften denn schon telefonieren aus dem Zug raus.
Wenn sie einen Partner hatten.
Sie mussten dann einen Partner haben, aber es gab eine Vermittlung ins Festnetz. Dann
weißt du eigentlich, wem die Leitungen sind von den Auto, von den Telefonen auf der Autobahn? Wo die enden?
Nee.
Genau, so die enden in den Bahnhöfen. Das war Reichsbahn, war das.
Gehörte das noch der Reichsbahn?
Das gehörte noch der Reichsbahn. Und alle Leitungen enden im Bahnhof, also Hauptbahnhof in Köln. Mhm. Da weiß ich das und ging dann weiter nach Aachen in den Hauptbahnhof und da an dem Institut für Verkehrstelemetrie, glaube ich, da konnte man dann die Schleifen von den Autobahnen konnte man dort abfragen. Also es sind schon tolle Sachen da.
Jedenfalls kam dann so 58 das A-Netz, das bis 77 gelaufen ist.
Ja.
Immer noch handvermittelt. Es gab dann theoretisch 10.000 Teilnehmer da dran. Mhm. Wenn man das heute nimmt, dann ist das weniger.
Aber dann kam wieder das B-Netz.
Ja. Das war etwas anders gestrickt.
Mhm. Hielt auch nicht so lange.
Nur bis 74 im Moment.
Das B-Netz?
Bis 94. Entschuldigung. Gut, kommt ja ein paar Jahrzehnte nicht an.
Okay.
Das B-Netz kam Anfang der 70er Jahre. Das war ein Selbstwellennetz. Das war eine echte Sensation. Man konnte den Gegenüber anrufen. Allerdings, es gab einen Nachteil, man musste wissen, in welchem Vorwahlbezirk er war.
Genau, das war der gleiche Käse wie vorher.
Ja, ja, aber man brauchte kein Fräulein vom Amt mehr.
Ja.
Wenn er also in Frankfurt war, Frankfurt hatte damals noch die 0611, man musste 0611 und dann gab es die 05 für B-Netz und dann seine Rufnummer und dann konnte man ihn direkt erreichen. Das war doch ein richtiger...
Ja. Und das war, ich weiß noch, dass das ein Privileg war, wer so eine Antenne am Auto hatte. Und wenn man dann da reinguckt und hat tatsächlich den Telefonhörer.
Ja, gesehen, das war ja war der das schwarze ja, Telefonhörer das war, auf das Armaturenbrett montiert. Man hat den Hörer ja auch abgenommen
also
und ans
gedacht,
Ohr gehabt.
Der muss ja mindestens Bundeskanzler sein oder irgend sowas, wer sowas hat.
Ja gut, 12.000 Mark kostete damals ein Telefon.
Ja, da hätte
sich so die Autos kosteten, so ein VW-Käfer kostete in der Zeit 5.000 Mark.
Ja. Es gibt ja heute so Kameras, so Dummy-Kameras, die so blinken, aber gar nichts im Innenleben haben. Da hätte sich so ein Telefon-Dummy, der hätte Erfolg gehabt, glaube ich, wenn es das gegeben hätte,
das
da reinzubauen.
Das hat es gegeben.
Hat es gegeben?
Ja, ja, das hat es
Habe ich das verpasst?
Ja, hast du. Es gab sogar Leute, die haben das an ihr CB oder damals hieß es ja nicht so, Funkgerät angeschlossen und haben darüber telefoniert.
Haben die auch im Auto gesessen und haben da einen Hörer?
Ja, natürlich.
Es gibt heute die Hörer, die haben Bluetooth, die kannst du an dein Handy anschließen.
Ja. Gut. Übrigens, 1985 kam das C-Netz.
Ja.
Das auf der Funkausstellung wiederum in Berlin. Schwarz-Schilling war der Eröffner, wir waren dabei, als das eröffnet wurde. Und da war das A-Netz mit 27.000 400 so Teilnehmer war zu Ende.
Ja.
Also war ausgebucht. Und dann kam das C-Netz.
Das B-Netz war 27.
Das B-Netz war
27.000.
Ja.
Das A-Netz gab es da schon nicht
mehr. Das B-Netz. Und dann das C-Netz, das sprach von 400.000 Teilnehmern.
Mhm.
Oder sprach das nur von 200.000?
Nee, ich meine 400.000.
400.000. Und das war innerhalb kürzester Zeit... war das ausgebucht, weil dann natürlich auch bald die Wende kam, 85, 89. Ja. Und da war eben im Osten...
Das war die Ostversorgung.
Die Ostversorgung. Da mussten die ganzen Versicherungsvertreter, die ja schnelles Geld da machen wollten, mussten ja irgendwie telefonieren mit ihrer Zentrale. Das ging dann nur über das drahtlose
C-Netz war nach wie vor ein analoges Netz.
Ja.
Und es war im Gegensatz zum B-Netz ein Zellularnetz. Also man hatte eine Rufnummer schon. Das Telefon hatte eine Rufnummer. Eine echte Sensation, egal wo man war... Man war unter der gleichen Nummer erreichbar.
Ja, in Deutschland.
In Deutschland, natürlich.
Ja, das war schon fantastisch. Das ist völlig neu.
Und das ist denn
Spielwiese gewesen.
Man konnte auch Datenübertragung mitmachen.
Ja.
Bis 2400 Boot.
Ja, also ich kann mich erinnern, ich habe damals sowas ins Auto einbauen lassen und da gab es ein Zusatzteil und da konnte ich dann ein handelsübliches Faxgerät im Auto anschließen. Das habe ich genutzt, habe dann aber auch über eine kleine Weiche in Umschaltung ein Schnurlostelefon, was es damals auch schon gab.
Das war wahrscheinlich nicht legal.
Aber ist
scheißegal.
Oh, Herr Back. Das habe ich dann im Auto angeschlossen und wenn ich dann irgendwo gewesen bin, da war dann natürlich mein Fernhörer quasi da dran. Hat es im Auto geklingelt, hat es bei mir im Hemd geklingelt und damals gab es noch keine diese sogenannten Handys. Das war schon eine Sensation. Ich konnte also in der Kneipe da mein Bier schlürfen und konnte anrufen und angerufen werden.
Ja. Neues bestellen.
Ja,
ja, das war doch ein
Das waren einfach.
Das haben wir also öfters gemacht, dass wir da den Wirt
verunsichert und das waren andere Sachen. Da ging es um
das erzählen wir später.
Da sind wir noch gar nicht in der nächsten Sendung. Und ja, also diese Geschichten, die waren damals auch noch relativ teuer, muss man sagen. Fax im Auto, ich glaube, ich habe 2 oder 3 empfangen oder was, oder gesendet, einfach mal so.
Musste wahrscheinlich aber stehen bleiben, ne? Oder? Mit dem Auto.
Nö, das ging eigentlich.
Ja. Nichts abgerissen oder so.
Und dann irgendwann war es dann soweit, dass diese Zehnnetztelefone in ein tragbares Telefon
hineinkamen. 10.000 Mark.
Das war also dann die Sensation. Ich weiß, das erste davon habe ich auf der CeBIT in der Hand gehabt. Hab telefoniert, nach 20 Minuten war der Akku leer. Dann habe ich den Hallenmeister gebeten, dass wir das aufladen konnten, aber das hat dann 6 Stunden gedauert und dann war wieder nach 20 Minuten der Akku leer. Das war übrigens
so die Zeit, da kann ich mich schon erinnern, als wir mit der Straßenbahn nach Hause gefahren sind, in Hannover von der CeBIT, hat er seine Frau angerufen und hat gesagt, wir fahren jetzt in eine Kurve. Ich sehe da vorne Häuser, da kommen jetzt wieder Häuser.
Jetzt fahren wir
wieder in eine Kurve. Die Straßenbahn hält gleich an der Haltestelle.
Ich musste das ja alles sagen, weil damals noch keine Kamera in dem Telefon drin war.
Das war also ein richtiger Sensationsbericht.
Das war auch eine Sensation.
Drei Akkus hatte ich immer mit meinem Pocky auf der CeBIT. Musste ich morgens in der Tasche, die hingen runter, die waren auch schwer, die Dinger.
Ja.
3 Akkus und dann musste man noch vorsichtig sein, wann man sie benutzt hat, das Telefon. Sonst hat es keinen ganzen Tag gehalten.
Ne? Dann kam irgendwann das D-Netz und die ersten Aussagen, die da zukamen, auf meine Frage, das waren dann Tragegeräte, Koffergeräte, wann die denn so klein wären wie die C-Netz, klein, habe ich damals gesagt, wie die C-Netz-Geräte, hieß also auf absehbare Zeit nicht.
Das war der Wagenlehner von Siemens, erinnere ich mich noch. In
Kamp-Lindfort.
Der Chef dort.
Diese Nähmaschinen mit denen man
telefoniert. Der hat also wirklich gesagt, das wird lange dauern.
Ja, und dann ging es aber Schlag auf Schlag. Dann wurden die Dinger kleiner. Die Zehnnetztelefone übrigens auch. Die gab es plötzlich klein. Ne?
Die gab es auch in Handygröße zum Schluss. Ja. Immerhin hat das Zehnnetz bis Ende 2000 gehalten.
Die Bandbreite wurde reduziert, dass man auf 800.000 Teilnehmer kam, weil es ganz schnell durch war.
Ja.
Zu war und dann ist man, glaube ich, bis 975.000 sowas gekommen und da musste das D-Netz kommen. Der ganz große Unterschied ist, das D-Netz, D heißt zwar, es ist das vierte Netz, aber es war erstens digital und zweitens europaweit, also nicht mehr auf Deutschland beschränkt. Das sind Grenzen gefallen.
Da haben die Telekommunikationsunternehmen sehr früh angefangen. Die haben sich bereits 1982 zusammengesetzt aus 26 europäischen Ländern und haben einen gemeinsamen Standard für digitale mobile Telefonie vereinbart.
Spezialmobil.
Ja.
Also GSM.
GSM. Und haben damals auch schon gesagt, okay, wir nehmen den 900 Megahertz Bereich. Später kam dann ja der 1800 Megahertz Bereich dadurch. Und dadurch war mit der Einführung, die dann eben 1992 kam, war das Ding plötzlich europaweit. Es dauerte zwar noch eine Zeit lang, bis sich das durchgesetzt hat, weil einfach die Geräte nicht verfügbar waren. Man musste damals dann gucken, dass man irgendwo ein digitales Gerät kriegt. Die C-Netze kriegte man irgendwann nachgeschmissen. Und D-Netz gab es kaum und waren auch recht teuer. Und am Anfang diese Nähmaschinen und dann gab es diesen
berühmten Motorola-Knochen.
Das weiß ich nur, mit dem Motorola-Knochen, der kostete 50 Mark.
Mit Vertrag.
Das war eine Sensation. Ja. Das war eine Sensation.
Und im Anfang.
Ja, aber du weißt ja auch noch, was die Minute gekostet hat. Ja?
1,89 oder
so. Ja, 1,87 oder so.
Ja, was in der Richtung.
Ein D-Mark war das allerdings. D-Mark, ja. Eine ja. Mark 87.
Und man hat damals immerhin schon gedacht, man plant das Ding für 4 Millionen Teilnehmer.
Wahnsinn.
Ja.
4
Millionen. Weißt du, was unser Black Penny, unser damaliger Postminister,
Schwarz-Schilling,
1989 in einem Interview mir gesagt hat, wir werden zur Jahrtausendwende 1 Million oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr an drahtlosen Telefonen haben. Mhm. Es waren 7 Millionen zur Jahrtausendwende.
Und heute haben wir mehr Mobiltelefone als Einwohner.
Mhm. Und mehr als Festnetze auf jeden Fall.
Das sowieso, ja. Das haben wir schon länger. Also 4 Millionen damals, dann hat man das immer weiter aufgebohrt, dann reichten die 900 Megahertz nicht mehr, dann kamen die 1800 Megahertz dazu und war dann irgendwann so jetzt auf den, ich weiß nicht, wo sind wir jetzt, 80, 90 Millionen.
Mhm. Gut, ja. Und GSM, damit war es dann auch möglich, dass wir Datenübertragung machen konnten. Diese Möglichkeiten hatten wir, wenn auch nur rudimentär. Und zwar, ich kann mich erinnern an den Nokia Communicator, den 9100. Ich hatte damals so einen Teil, die kam ja auch 96, sowas glaube ich, auf den Markt. Und damit war ich also in der Lage, ins Internet zu gehen, E-Mails zu empfangen, Faxe zu versenden. Das war schon irre.
Die Geschichte aus Hannover sollten wir trotzdem erzählen.
Es war schon ein Schweinige.
Als wir bei einer Computernacht abends in der Kneipe saßen.
Paderborn.
Paderborn, das habe ich gesagt. Hannover. Paderborn, Entschuldigung. Ja. Also zu so einer Computernacht-Vorbereitung saßen wir dann abends im Lokal und du hast dann
an einem großen runden
einen Tisch. Großen runden Tisch.
Mit ungefähr 9 Kollegen war es,
glaube ich. Und wir wurden nicht bedient.
Und dann haben wir
das lange Essen gedauert.
Weil die zu viel zu tun hat.
Dann haben wir uns das Essen ausgesucht. Wolfgang hat das in seinen Communicator eingetippt und ein Fax an die Theke geschickt.
Ja. Die Theke war ungefähr 2 Meter entfernt.
Ja. Und dann waren wir natürlich, an dem Abend waren wir die Sensation in dem Lokal und haben uns alle köstlich amüsiert.
Ja,
der Wirt hat nachher noch eine Flasche Schnaps spendiert.
Ja, genau. Die haben wir dann auch
die haben wir dann gelebt, da haben wir uns drum gekümmert.
Aber hallo, da kam auch die Gefahr gleich zum Vorschein.
Ja.
Er hatte sich irgendwie, hat er eins zu viel bestellt.
Oder irgendjemand, wer weiß. Irgendjemand. Auf jeden Fall war ein Essen zu viel bestellt.
Ein Essen zu viel.
Schriftlich, per Fax.
Ja. So, und dann haben wir gesagt, hallo, was bringst du uns denn das Essen? Wir sind doch hier nur so und so viel. Einen Moment, raste in die Küche, kam mit dem Fax und sagt, hier, kontrollieren. Vorsichtig muss man da.
Schon ja, war alles, aber kein Problem, das habe ich mitgegessen.
Alles was, nee, der Ulrich Rode kam dann zufälligerweise auch noch dazu, der hat das dann gekriegt.
Meinst du, der war das?
Ja.
Deswegen habe ich so abgenommen damals.
Also da muss man auch, alles was schriftlich ist, hat schon seine, und ein Fax ist ja ein Dokument.
Ja, das ist ja ein Dokument. Ja,
es gab auch im Mobilfunk ein Telefon, das an sich sehr, sehr berühmt war. Das war das Motorola, dieses Klapphandy, dieses Microtech hieß das. Das war damals so das erste, an das ich mich erinnern kann, das wirklich klein war. Es wog nicht sehr viel, es wog 200-300 Gramm sowas. Es hielt ein paar Stunden. Und wenn man so die älteren Filme sieht, haben die alle so ein Motorola-Klapphandy und telefonieren damit.
Ich wollte noch sagen, dieser Nokia Communicator war das erste Smartphone, was es auf der Welt gab. Und damit ist eigentlich diese Welle losgetreten worden, die dann heute im iPhone ein vorläufiges Ende gefunden hat.
Oh, das ist noch lange kein Ende.
Für heute ja. Denn die haben heute kein weiteres Neues, im Moment.
Ja, gut.
Ja, also, dann kam UMTS. Warum haben wir das gebraucht?
UMTS kam sehr lange vorher. Die Entwicklung hat schon lange gedauert. Und wofür haben wir es gebraucht, weil es zu langsam war?
Datenkommunikation
war einfach mit GSM zu langsam. Was haben die geschafft? 2.4 oder was? Oder 9.6?
19.2 theoretisch.
Später, wenn man dann einige Protokolltricks angewandt hat, dann sind wir auf 44 gekommen. Das war dann schon ein bisschen schneller, aber immer noch viel zu langsam.
Viel zu langsam, ja. Das hat sich schon, das ISDN war am Anfang so fürchterlich schnell, wie wir gesagt haben. Und dann zu der Zeit war das ISN schon längst abgehakt.
Ja gut, es gab eine ganze Menge Möglichkeiten, Tricks, Verbesserungen, alles was da so
aber kein HSDPA
gekommen ist. Das heißt, wir sind heute auch im GSM schneller. Aber UMTS ist eben die erste Wahl. Und wenn ich mir das so ansehe, 7.6 oder
mittlerweile. Ja, ursprünglich geplant 2 Megabit, reines UMTS, dann kam HSDPA, das eben mehrere Kanäle bündelt. Und da kommen wir eben auf 7.2. wenn nicht ganz viele zur gleichen Zeit versuchen.
Ja, und dann 14, das ist ja immer das Problem.
Aber mittlerweile.
Ja, das ist ja das Problem, wenn viele gleichzeitig da sich im Netz tummeln, dann geht die Geschwindigkeit deutlich wieder runter.
Ich meine, viele werden sich noch an das Jahr 2000 erinnern, als die UMTS-Versteigerungen waren.
Dieses Schwachsinn.
Das sind hunderte von Millionen, 900 ja. Millionen oder sagen wir eine Milliarde, kommt ja auf ein paar Millionchen dabei nicht mehr an. Sind denn da von den Mobilfunkbetreibern ausgegeben worden, um eine UMTS-Lizenz? Jeder glaubte, es wäre ein Goldgräber. Dann kam es 2004 sowas wirklich auf den Markt, die ersten Endgeräte. Und es war erstmal ein absoluter Flop. Weil es keiner wirklich brauchte.
Ja, und das war alles Augenwischerei. Da hat unsere Regierung etwas versteigert, was ihr gar nicht gehört, was auch gar nicht vorhanden ist. Und die Firmen haben es dann quasi wieder von den Bürgern hereingeholt, indem sie entweder Verluste geschrieben haben und keine Steuern gezahlt haben oder auf der anderen Seite noch die Preise umgelegt haben.
Also es waren aber auch die Lieferanten von GSM-Sachen. Die waren auch ein bisschen mit selbst dran schuld, weil die eigentlich die Funktionen von UMTS, also Grafiken und so weiter, haben die alles schon vorweggenommen.
Ja.
Das ging ja alles schon. Töne übertragen und Lieder übertragen und das ging ja alles schon. Und da hat sich jeder gesagt, warum denn jetzt das teure UMTS?
Ja gut, aber heute ist es normalen Preis. Du hast so eine UMTS-Karte.
Ja, zwei.
Ich habe nur eine. Ich kann mir nicht so viel leisten wie du.
Ja.
Du hast sicherlich auch eine und damit mache ich, wenn ich unterwegs bin, meine Datenkommunikation.
Ja, klar.
Der nächste Schritt, der kommt, wird dann LTE sein, Long Term Evolution.
Wer denkt sich solche Abkürzungen aus?
Keine Ahnung.
Long Time Evolution.
Auf jeden Fall wird das ein Netz werden, was immer noch sehr umstritten ist. Diesen Monat werden diese Frequenzen wieder versteigert, wieder so ein Blödsinn. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber die Endgeräte sind letztendlich schon so weit fertig.
4G.
Es könnte schneller werden, gehen als beim letzten Mal. Ja, und dann wird diese Welt, glaube ich, wirklich sehr mobil werden, weil wir always on, immer online sein können, egal wie, wann und wo wir sind. Und wenn die Flatrates dann da sind, wenn diese ohne großartige Deckelung, dann wird sich wieder ein ganz neuer Markt auftun und für uns und unser Bewusstsein auch was ganz anderes werden. Wir können jederzeit mit jedem kommunizieren, Informationen abrufen, Informationen versenden, alles, was denkbar und machbar ist.
Es kommt noch eine neue Struktur dann bei 4G mit hinein. Diese Struktur, die haben wir auf der CeBIT angesprochen, die heißt dann hohe Qualität im Telefonieren. Also bisher haben wir ja digital telefoniert, glasklare digitale Telefonie. Wir wissen, was wir davon zu halten haben, von dieser glasklaren.
Also bescheiden ist gestanzt.
Bescheiden, ja. Das ist also, klingt immer noch nach Telefon und so weiter.
Ja, schlimmer.
Und das, was Fraunhofer da uns gezeigt hat, das ist natürlich der Hammer. Ich telefoniere mit jemandem und der jemand sitzt neben mir, im Grunde genommen, obwohl er in Afrika oder Australien oder irgendwo, das ist volle Stereo-Qualität. Und das ist wirklich ein neues Feature, auf das wir warten können und Spaß haben können.
Wie wir von so Sachen wie Musiktaxi und sowas wissen, wäre sowas ja auch schon heute möglich mit den heutigen Standards. Mit ISDN geht auch Studioqualität.
Ja, aber hier sind wir nochmal einen großen Schritt weiter. Mobil. Und vor allen Dingen können wir künftig auch als Reporter quasi in extrem hoher Qualität von unseren künftigen 4G-Mobilfunkgeräten diese Sachen direkt übertragen ins Studio oder wo auch immer wir hinwollen. Also da gibt's eine ganze Menge. Es werden sich viele schimpfen, viele Sachen werden kaputt gehen, aber die Entwicklung geht weiter und die Telekommunikation heißt für uns eigentlich, wenn sie auch mal so angefangen hat mit Rauchzeichen oder Alphörnern oder wie auch immer, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, wo wir, sagen wir mal, von heute aus gesehen, in 2 Jahren, 3 Jahren sicherlich jederzeit von jedem Punkt der Erde, die in irgendeiner Art bewohnt ist, auch mit jedem anderen Kontakt aufnehmen können.
Und jetzt muss ich eigentlich mal uns alle drei mal loben. Denn wir hatten eigentlich kein Konzept für diese Sendung.
Doch, ich schon.
Ja, gut, okay, aber wir hatten kein großes Papierkonzept für diese Sendung und sind pünktlich nach einer Stunde rausgekommen. Nach 60 Minuten haben wir es geschafft. LTE, was ist die nächste Stufe? Long Term Evolution, dann kommt die Super Long Term SLTE.
Ja, wir haben ja nicht alles behandelt. Die ganzen Satellitensachen, die in die Hose gegangen sind, haben wir ja gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, da wären wir auch nicht gut rausgekommen.
Nee.
So. Ja, wir sollten vielleicht sagen, dass die Entwicklung spannend war, dass wir sie wirklich miterlebt haben, dass wir alle viel Geld dafür bezahlt haben, viel Erfahrung gemacht haben, viel Spaß gehabt haben und dass so, wie es heute ist, es eigentlich ganz gut geworden ist.
Ja, und wer den Spaß hat, man heute nicht mehr ganz so stark. Weil es ist alles schon relativ perfekt. Bis auf LTE und bis auf den guten Klang. Aber der kommt. Und Daumen nach oben.
Und es ist gut, dass wir eine selbstverständliche Kommunikation haben.
Obwohl wir uns nicht verstehen.
Und immer EBIP.
Und Ticketzeit.
Und Tatütata.
Und so weiter.
Und hör auf.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.